SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Kerstin Gallmeier. Guten Morgen. Und unter anderem mit diesen Themen. Geplante Waffenverbotszonen in Saarbrücken und Neunkirchen. Das Innenministerium will heute Details bekannt geben.
I hear that he's coming on Friday and he would like to sign it together with me and I understand that's a big deal, very big deal.
Ein großer Deal über Rohstoffe zwischen den USA und der Ukraine soll wohl noch diese Woche unterzeichnet werden und
die große Pokalüberraschung, sie ist perfekt. Der Drittligist aus Bielefeld hat es geschafft.
Und kickt sich sensationell gegen Bremen ins DFB-Pokal-Halbfinale. Das Wetter im Saarland, heute Vormittag erst noch Regen, dann freundlicher und meist trocken, Höchstwerte 6 bis 10 Grad. Das saarländische Innenministerium will heute Einzelheiten zu den geplanten Waffenverbotszonen in Neunkirchen und Saarbrücken bekannt geben. In beiden Städten soll künftig das Mitführen von Messern und Waffen in der Öffentlichkeit in bestimmten Bereichen verboten werden. Die Polizei soll die Möglichkeit bekommen, bei gezielten Kontrollen Waffen zu finden. Dafür mussten auch die rechtlichen Grundlagen für anlassunabhängige Durchsuchungen geschaffen werden. Im Saarland gibt es zahlreiche Einsprüche gegen die Grundsteuer. Nach Angaben des Finanzministeriums wird in 60% der insgesamt 84.000 Fälle die Verfassungsmäßigkeit der Gesetzgebung angezweifelt. Diese Fälle würden aber erst nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bearbeitet. Zur Begründung hieß es, für die Bürger entstünden dadurch keine neuen Fristen. Vor dem Landgericht Saarbrücken wird heute der Prozess gegen einen Mann aus der Saluja-Reichsbürgerszene fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen unter anderem Bedrohung, Beleidigung und das Verwenden von Nazisymbolen vor. Vom ersten Verhandlungstag, SR-Reporter Thomas Gerber.
Wild gestikulierendes Lebe das Deutsche Reich rufend wurde Thomas G. in Handschellen von knapp einem Dutzend Beamten im Rollstuhl in den Gerichtssaal gefahren. Das Gericht lehnte er ebenso ab wie seinen Verteidiger. Der Richterin drohte er gar, sie zum Tode zu verurteilen. Gefragt nach seinen Personalien, sagte er, er sei der Kaiser von China und befehlige ein ganzes Heer. 34 Punkte umfasst die Anklageschrift, von Sieg Heilrufen in der Öffentlichkeit und den sozialen Medien über Todesdrohungen gegen Richter bis hin zu Beleidigungen auch von politischen Würdenträgern. Innenminister Joost nannte er eine Lusche. Zuletzt in Briefen aus der Haft heraus. Thomas G.'s Karriere als Reichsbürger begann als Aluhutträger auf Corona-Demos. Das Gericht wies darauf hin, dass seine Unterbringung in der Psychiatrie in Frage kommt.
Auf der Zugstrecke zwischen Merzig und Saarbrücken müssen Bahnkunden aktuell mit Beeinträchtigungen rechnen. Als Grund nennt die Bahn Arbeiten an der Oberleitung. Deshalb komme es zu Verspätungen und Ausfällen. An einer Online-Umfrage des Sozialministeriums zur Gleichstellung im Saarland haben rund 3.300 Saarländer teilgenommen. Wie das Sozialministerium mitteilte, sollen die Ergebnisse in die Gleichstellungsstrategie des Landes einfließen. Laut Ministerium haben vor allem Frauen die 12 Fragen beantwortet. 2/3 der Befragten gaben demnach an, dass ihnen vor allem die Gleichstellung im Arbeitsleben wichtig sei. Jeweils rund 1/3 habe sich für eine partnerschaftliche Aufteilung der Familienarbeit und den Zugang zu allen Berufen ausgesprochen. Der frühere saarländische Wirtschaftsminister Hartmann hat sich als neuer FDP-Landesvorsitzender ins Gespräch gebracht. Hartmann sagte dem SR, eine Kandidatur sei nicht ausgeschlossen. Die Jungen Liberalen, die Jugendorganisation der FDP, stehen nach eigenen Angaben bereits in Kontakt mit Hartmann. Eine Entscheidung über einen neuen FDP-Landesvorstand soll spätestens auf einem Parteitag im April fallen. In Berlin kommen heute zum ersten Mal nach der Wahl die neuen Fraktionen von SPD und Grünen zusammen. Bei den Sozialdemokraten steht ein Wechsel an der Spitze an. Einziger Kandidat ist Parteichef Klingbeil. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Mützenich hatte seinen Rückzug angekündigt. Die Grünen besetzen ihre Fraktionsspitze voraussichtlich nur vorläufig. Die beiden Vorsitzenden Dröge und Hasselmann wollen ihre Posten behalten. Allerdings hat auch die scheidende Außenministerin Baerbock Interesse daran. Die FDP-Abgeordneten treffen sich ebenfalls. Dabei geht es um die Auflösung ihrer Bundestagsfraktion nach dem Wahldebakel. eine Reform der Schuldenbremse, um mehr staatliche Kredite möglich zu machen. Die würden zum Beispiel gern die Grünen noch mit dem alten Bundestag beschließen. Aus Sorge vor einem künftigen Veto von AfD und Linken. CDU-Chef Merz hat allerdings andere Pläne. Nun fordert aber auch der Städte- und Gemeindebund eine schnelle Reform der Schuldenbremse. Vor allem, um mehr Investitionen in die Infrastruktur möglich zu machen. Aus Berlin dazu Birte Sönnigsen.
Der Bund soll mehr Schulden machen, um das Geld in Schulen, Kitas oder Straßen zu investieren. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU spricht sich ebenfalls für eine Reform der Schuldenbremse aus. Zusätzlich fordert er ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Das brauche es auf jeden Fall. Europa müsse verteidigungsfähig sein, sagte Günther dem Nachrichtenmagazin Politico. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat einer schnellen Reform der Schuldenbremse eine Absage erteilt. Gespräche gibt es laut Merz über ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Sowohl für die Reform der Schuldenbremse als auch für ein neues Sondervermögen ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig. Im alten Bundestag haben die sogenannten Mitteparteien, also Union, SPD, Grüne und FDP, noch die nötige Mehrheit dafür. Im neu gewählten Bundestag dürften Reformen sehr viel schwieriger werden, weil AfD und Linke zusammen mehr als ein Drittel der Stimmen haben.
Die Ukraine verfügt über viele Rohstoffe. Dazu gehören auch strategisch wichtige wie seltene Erden. Nun haben sich die USA und Kiew offenbar auf ein Rahmenabkommen zur Ausbeutung geeinigt. Es könnte noch in dieser Woche unterzeichnet werden. Einzelheiten von Washington-Korrespondent Ralf Borchardt.
Die New York Times zitiert neben einem ukrainischen auch einen US-amerikanischen Regierungsmitarbeiter, der die Grundsatzeinigung auf ein Mineralienabkommen bestätigt. Präsident Trump sagte im Weißen Haus, er höre, dass Präsident Zelensky am Freitag nach Washington kommen wolle, um die Vereinbarung gemeinsam zu unterzeichnen. Mehrere US-Medien berichten, es gehe neben der Ausbeutung von sogenannten seltenen Erden auch um Öl und Gas. Die Gewinne sollen offenbar in einen von der Ukraine und den USA gemeinsam verwalteten Fonds fließen. Aus Trumps Sicht sind die Hunderte von Milliarden Dollar, die er sich von dem Abkommen verspricht, eine Art Rückzahlung der Ukraine-Hilfen, die die Vorgängerregierung unter Präsident Biden gewährt hat. Präsident Zelensky hatte ursprünglich im Gegenzug zu einem Rohstoffabkommen militärische Sicherheitsgarantien der USA gefordert. Diese sind nach Angaben von US-Medien in dem jetzt unterschriftsreifen Abkommen aber nicht enthalten. Offenbar macht die Trump-Regierung lediglich Zusagen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine.
Im Streit um das in Stocken geratene Gaza-Waffenruheabkommen gibt es offenbar eine Einigung. Das berichten israelische Medien und die Terrororganisation Hamas. Demnach sollen in den nächsten Tagen zeitgleich die Leichen weiterer Geiseln übergeben und hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Eine offizielle Bestätigung aus Israel fehlt noch. In Chile liegen weite Teile des Landes seit gestern Nachmittag im Dunkeln. Schuld ist ein Stromausfall. Der ist so massiv, dass die Regierung sogar den Ausnahmezustand ausgerufen und eine nächtliche Ausgangssperre bis heute früh verhängt hat. Über die Situation vor Ort erzählt unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg.
Der Stromausfall begann um kurz nach 16 Uhr nachmittags Ortszeit in Chile und betraf rund 90% der Haushalte in dem 20-Millionen-Einwohner-Land. Das Innenministerium teilte mit, es setze im ganzen Land Streitkräfte ein, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Auf Bildern war zu sehen, wie Menschen in der Hauptstadt Santiago aus der Metro evakuiert wurden. Der Nahverkehr stillstand. Tausende machten sich zu Fuß auf den Heimweg, später auch im Dunkeln. Auch der Bergbau im weltweit größten Kupferproduzenten wurde unterbrochen. Der Blackout sei durch eine Unterbrechung des Stromnetzes im Norden des Landes verursacht worden, erklärte Innenministerin Carolina Toha. Es handele sich um den Ausfall einer Übertragungsleitung mit einer Spannung von 500.000 Volt. Dies beeinträchtige das gesamte Stromsystem des Landes. Sabotage oder ein Anschlag könne allerdings ausgeschlossen werden. Es handle sich um eine Panne. Chile, das über eines der besten Stromnetze der Region verfügt, hat seit etwa 15 Jahren keinen so massiven Blackout mehr erlebt.
Bei der Auslieferung von Paketen kann es zu Verzögerungen kommen. Grund ist ein deutschlandweiter Warnstreik in den Paketzentren der Post. Dazu hatte die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten der Spät- und Nachtschicht aufgerufen. Im Verlauf des Tages soll es auch Streikaktionen in mehreren Briefzentren geben, vor allem in Niedersachsen und Baden-Württemberg. Verdi fordert für die 170.000 Tarifbeschäftigten mehr Lohn und mehr Urlaubstage. Zum Sport. Die große Überraschung in dieser DFB-Pokalrunde, sie ist perfekt. Drittligist Arminia Bielefeld kickt zum dritten Mal einen Bundesligisten aus dem Turnier und erreicht damit sensationell das Pokal-Halbfinale. Über einen veritablen Pokal-Thriller von gestern Abend berichtet Jan Wochner.
Arminia Bielefeld bleibt der große Pokalschreck. Nach Union Berlin und Freiburg musste diesmal Erstligist Werder Bremen dran glauben. Der Drittligist aus Ostwestfalen feierte vor begeistertem Publikum auf der Bielefelder Alm den nicht unverdienten Halbfinaleinzug. Zur Pause führte die Arminia schon mit 2:0. Wörl hatte getroffen, Werder-Verteidiger Malatini ein Eigentor erzielt. Nach der Halbzeit spielte Werder dann aber besser, kam durch den eingewechselten Berg zum Anschluss und in der Schlussphase dem möglichen Ausgleich ganz nah. Bremen traf in der Nachspielzeit die Latte, die Arminia zitterte sich zum Sieg und steht erstmals nach 10 Jahren wieder unter den letzten 4 im DFB-Pokal.